Grüß Gott und herzlich willkommen hier bei Radio Horeb zur Sendereihe Spiritualität. Ein Gruß auch an alle Zuhörer von Radio Maria, die mit uns verbunden sind. Es grüßt Sie Marion Kuhl. Heiliges Jahr 2016, Jubiläum der Barmherzigkeit. Das war das Thema eines Vortrags, den Pfarrer Markus Wittal beim Forum der Gemeinschaft Emanuel in Altötting gehalten hat. Wir haben diesen Vortrag für Sie aufgezeichnet.
Jubiläum der Barmherzigkeit, ein heiliges Jahr 2016. Es beginnt am 8. Dezember und wird am Christkönigssonntag 2016 zu Ende sein. Was für eine Überraschung. Unser Papst ist immer wieder für Überraschungen gut. Gell? Ich finde das schon sehr interessant. Am 13. März, das ist der Jahrestag seiner Weihe, hat er in einer Vesper, in der Fastenzeit, über die Barmherzigkeit Gottes gesprochen. Eine wunderbare, schöne Auslegung von dem Evangelium Lukas 7. Die Begegnung Jesu mit der Sünderin, die mit ihren Tränen die Füße des Herrn benetzt und mit ihren Haaren abtrocknet. Und er spricht da ganz schön über die Barmherzigkeit. Und dann so nebenbei sagt er noch, ach ja, und übrigens, es gibt da so ein heiliges Jahr, das wir jetzt feiern. Die ganze Kirche ist erzittert. Ja. Ja, das muss man sich so vorstellen. Stellen Sie sich vor, wenn jetzt plötzlich heißt, also, wir haben jetzt in einem halben Jahr haben wir jetzt Olympia in unserem Land und nichts ist organisiert. Ja. Für Rom ist es ein Riesenereignis und es ist ein Riesenaufwand. Und das ist natürlich eine Überraschung gewesen, dass dieses heilige Jahr plötzlich angekündigt wird. Ich habe mal im Nachhinein gedacht, ist die Barmherzigkeit Gottes nicht immer überraschend? Es hat immer was mit Überraschung zu tun. Und kommt vielleicht auch manchmal ungelegen. Ja? Da ist der Sohn kommt nach Hause und der Ältere ist gerade auf dem Feld und dann kommt die Überraschung nach Hause. Ja? Der da, dein Sohn, der alles Geld durchgebracht hat. Es gibt immer etwas Überraschendes, glaube ich. Ich hatte das Glück, das heilige Jahr 2000 in Rom zu erleben, in der Emanuel School of Mission. Und nicht nur ich allein, sondern auch andere Studenten, ehemalige Studenten. Ich habe als Priester gearbeitet in der Emanuel School of Mission und ich erinnere mich an den Tag, als Johannes Paul II. Das Jubiläumsjahr beschlossen hat am 6. Januar 2001. Es sollte hinüberreichen wirklich ins neue Millennium. Und da ging die heilige Tür zu und alle, oh, jetzt ist sie zu und so. Und dann sagt der Papst zwei Dinge, die waren genial. Also viele geniale Sachen, aber die fand ich besonders. Das eine war natürlich, dass er gesagt hat, ja, die heilige Tür geht zu, aber das Herz Gottes ist und bleibt weit geöffnet. Das Herz Jesu ist weit geöffnet für uns. Und das zweite war, dass er die ganze Kirche auf Mission geschickt hat. Duk in Altum. Und das ist genau eigentlich das, was der Papst Franziskus macht. Er möchte, dass wir die Barmherzigkeit Gottes in die Welt hineintragen. Um das ein bisschen zu verstehen, möchte ich ein bisschen so erklären, auch mal so dieses heilige Jahr, was es bedeutet. Das heilige Jahr gibt es seit 1300, seit diesem Jahr. Das war das erste heilige Jahr. Papst Bonifaz VIII. Hat es ausgerufen. Wer Rom besucht hat, erinnert sich vielleicht an San Giovanni, an die Laterankirche. Und da gibt es ein Fresko zu bewundern, wo man den Papst sieht, wie er eine Bulle übergibt, einem Franziskanermönch. Und das ist die Bulle zur Eröffnung des ersten heiligen Jahres als Jubiläumsjahr für die Kirche. Und so gibt es zum Beispiel auch eine Bulle. Ich habe sie hier als ein Heftchen, im Heftchenformat von der Bischofskonferenz gedruckt. Eine Bulle, mit der der Papst dieses Jahr ankündigt. Ein wunderschöner Text über die Barmherzigkeit, den ich Ihnen auch ans Herz legen möchte, dass Sie ihn lesen und studieren. Der Papst hat echt ganz, ganz schöne und kostbare biblische Betrachtungen zu diesem Thema, die uns auch inspirieren können. Ja, und ein heiliges Jahr ist etwas, was nicht immer passiert, sondern eben alle Jubeljahre sozusagen. Sie kennen das ja, diesen Ausdruck, alle Jubeljahre. Das heißt nicht sehr häufig und es kommt eben von dem Jubiläumsjahr. Und das Wort Jubeljahr kommt von Jobel, das ist Hebräisch, Widder. Und der Widder, aus seinen Hörnern hat man ein Instrument gemacht und mit dem hat man das Jubeljahr auch angekündigt. Das nennt man Shofar, dieses Instrument. Wenn ich mich richtig erinnere, wurde das auch beim letzten heiligen Jahr so verwendet, ein solches ethnisches Instrument, sozusagen altes Instrument, um das Jubeljahr anzukündigen. In der Geschichte hat sich's dann so entwickelt, dass es normalerweise so ein Abstand von, du warst erst 50, dann waren es mal auch, gibt's verschiedene Daten, die dann so 13 Jahre oder mal 25 Jahre oder 33 Jahre, es ist immer so hin und her gewechselt. Normalerweise ist es im Rhythmus von 25 Jahren. 1975, Paul der VI., 2000, Johannes Paul der II. Und dann wäre 2025. Aber es gibt dazwischen immer wieder so außerordentliche Geschichten, zum Beispiel das Jahr der Erlösung. 1983 gab es schon das Marianische Jahr, 1987. Und jetzt eben dieses Jahr der Barmherzigkeit, hat der Papst eben ausgerufen. Ein Jahr, das auch dadurch gekennzeichnet ist, ich finde es sehr interessant, dass genau in diesem Jahr auch die Wallfahrt nach oder der Weltjugendtag in Krakau stattfinden wird, diesem Heiligtum der Barmherzigkeit. Das passt also sehr gut hinein, so wie damals beim Heiligen Jahr der Weltjugendtag in Rom war. Und auch da sozusagen das in einem guten Einklang war mit dem ganzen Projekt des Heiligen Jahres. Jetzt könnte man sich fragen, warum macht der Papst so etwas? Worum geht es ihm eigentlich? Und da denke ich, ist es ganz gut, wenn wir ihn einfach mal zu Wort kommen lassen. Und ich möchte aus der Predigt zitieren, aus der Predigt des 13. März diesen Jahres. Also er spricht zuerst, wie gesagt, über die Barmherzigkeit. Und dann sagt er, mit wie viel Liebe schaut Jesus auf uns? Mit wie viel Liebe heilt er unser sündiges Herz? Niemals erschreckt er vor unseren Sünden. Denken wir an den verlorenen Sohn. Als er sich entscheidet, zum Vater zurückzukehren, denkt er daran, was er ihm sagen will. Aber der Vater lässt ihn gar nicht zu Wort kommen. Er umarmt ihn. So ist Jesus mit uns. Vater, ich habe so viele Sünden. Aber er wird sich freuen, wenn du gehst. Er wird dich umarmen mit so viel Liebe. Keine Angst. So spricht er. Wenn Sie vielleicht mal so Predigten von ihm gelesen haben, die er wochentags hält, dann lässt er immer sowas einfließen wie so ein Gespräch zwischen ihm als Priester oder und jemand, der so kommt und wie er dann antwortet. Und dann sagt er Folgendes. Liebe Brüder und Schwestern, ich habe oft darüber nachgedacht, wie die Kirche ihre Sendung, Zeugen der Barmherzigkeit zu sein, deutlicher machen könnte. Es ist ein Weg, der mit einer geistlichen Umkehr beginnt. Und diesen Weg müssen wir gehen. Der Papst sagt, ich habe oft darüber nachgedacht, wie wir in der Kirche das leben können, wie wir Zeugin der Barmherzigkeit sein können in der Kirche. Das ist etwas, was dem Papst, was in ihm arbeitet. Das ist nicht eine Entscheidung so aus dem Stand heraus. Und das spürt man, wenn man seine Texte liest. Das kommt immer wieder, kommt es, dieses Thema der Barmherzigkeit. Und er fragt sich, wie wir das leben können. Mich erinnert es sehr an den heiligen Dominikus. Der heilige Dominikus, der sich fragt vor dem Herrn, ja, aber was passiert mit den Sündern, ja, mit denen, die dich nicht kennen? Der Pierre Gossard, Gründer der Gemeinschaft Emmanuel, hat genau diesen Gedanken von Pierre Gossard auch so aufgegriffen. Das ist eigentlich die Triebfeder für die Evangelisation, zu sagen, aber was ist mit denen, die dich nicht kennen? So, die Frage ist, interessiert mich das eigentlich? Also schön, wir haben ein super Forum hier und fühlen uns wohl in der Kirche. Interessiert uns sozusagen das, was ist mit denen, die draußen sind, die eben vielleicht noch nicht eben diese Erfahrung der Liebe Gottes gemacht haben, denen vielleicht noch niemand das so ans Herz gelegt hat, denen die frohe Botschaft nicht verkündet ist. Und das arbeitet in ihm. Und dann sagt er, das Erste, was er sagt, ist, dass es ein Weg ist, nicht nur eine Einzelaktion, das war ein heiliges Jahr, dann ist das Thema abgehakt. Er sagt, es ist ein Weg und es setzt eine geistige Umkehr voraus. Und ich glaube, wenn ich das lese, dann merke ich, wie das mich zur Umkehr ruft als Priester. Ja, wie lebe ich die Barmherzigkeit? Wie offen ist mein Herz, den Menschen diese frohe Botschaft zu bringen? Und dann sagt er, darum habe ich entschieden, ein außerordentliches Jubiläum auszurufen, in dessen Zentrum die Barmherzigkeit Gottes steht. Es wird ein heiliges Jahr der Barmherzigkeit sein. Wir wollen es im Licht des Herrn Wortes leben, seid barmherzig, wie der himmlische Vater. Und das gilt besonders für die Beichtväter. Ganz viel Barmherzigkeit. Ist das nicht schön? So spricht er. Ja? Also ein Jahr der Barmherzigkeit. Seid barmherzig wie der himmlische Vater. Lukas 6, Vers 36. Und dann sagt er eben, wann es beginnt, wann es endet. Und dass der päpstliche Rat für die Förderung der Neuevangelisierung, das zeigt, es geht darum, dass das Evangelium weitergetragen wird. Der soll sich also darum kümmern, dass das schön gestaltet wird. So, kleinen Arbeitsauftrag für diesen Rat. Ich glaube, dass es eine Riesenherausforderung ist, vor der die Kirche da steht. Und ich muss sagen, ich finde es toll, dass wir jetzt hier bei dem Forum ein bisschen auch darüber sprechen können und nachdenken können über dieses heilige Jahr der Barmherzigkeit. Weil ich einen Eindruck habe, dass so im deutschsprachigen Raum, zumindest dort, wo ich sehe, bei uns jetzt in Deutschland auch, dieses heilige Jahr überhaupt nicht im Bewusstsein ist. Ja, ich zustimme, das Nicken sehe ich. Mehr im Bewusstsein ist, dass wir 2017 das Reformationsgedächtnis haben. Und ja, und da wird vieles auch eben auch organisiert, auch im ökumenischen Dialog. Und warum? Die Sache ist ja auch 10 Jahre vorbereitet. Gibt es diese Luther-Dekade, haben Sie sicher auch davon gehört. Und vielerlei Veranstaltungen, das ist schon sehr mit langer Hand vorbereitet. Und so mitten rein, plötzlich ein halbes Jahr zuvor, hören wir, ach, es gibt ein heiliges Jahr. Und jetzt stehen wir so ein bisschen da, was machen wir jetzt damit? Deswegen möchte ich heute einfach mal so ein paar Samenkörner ausstreuen. Die gehen in zwei Richtungen. Einmal persönlich. Man kann dieses Dokument ganz einfach für sich persönlich lesen. Aber dann können Sie vielleicht auch, ich denke, es sind viele, die auch engagiert sind im Verein und in verschiedenen christlichen Gemeinschaften, können Sie vielleicht auch so Samenkörner sein für den einen oder anderen zu sagen, stimmt, wir sollten etwas machen. Ich möchte das einbringen dort, wo ich mit anderen zusammen bin. Das heilige Jahr soll nicht eine Chance sein, die an uns vorüberzieht, wo man dann sagt, ach, schade, wäre eigentlich schön gewesen. Als ich in Rom war, im Jahr 2000, habe ich schon gemerkt, also am Anfang des heiligen Jahres, wir hatten mit der ESM den Dienst auch im Centro San Lorenzo, das ist in der Nähe vom Petersplatz, gleich um die Ecke an der Via Conciliazione, biegt man links ein und dann ist man schon bei dieser wunderschönen romanischen Kirche, San Lorenzo. Und das ist ein Jugendzentrum, das Papst Johannes Paul II. Den Jugendlichen der ganzen Welt anvertraut hat. Wir hatten die Aufgabe, Pilger zu empfangen, die auch wegen des Heiligen Jahres kommen. Wir haben schon gemerkt, dass es so ein bisschen war wie dieser Strom, der im Buch Ezechiel beschrieben ist. Am Anfang ist es so ein Rinnsal und der Prophet soll durchgehen und da werden gerade mal seine Füße nass. Dann geht der 100 Ellen weiter, da geht es bis zu den Knien, dann nochmal weiter, geht es bis zu den Hüften. Und so wurden auch die Gruppen immer größer und die Besuche immer stärker. Und so zum Ende hin gab es dann nochmal so einen richtigen Schwall sozusagen. Natürlich war ein großer Höhepunkt dann der Sommer mit dem Weltjugendtag. Aber es hat so eine Zeit gebraucht, bis die Kirche realisiert, ach, wir haben ja heiliges Jahr, wir könnten ja mal eine kleine Wallfahrt machen nach Rom und könnten einen Schritt des Glaubens setzen. Ja, und habe ich mir gedacht, es ist gut, dass wir ein wenig drüber nachdenken und mal versuchen, das eine oder andere Samenkorn für uns aufzuschnappen. Und wie gesagt, wir können es in beide Richtungen lesen. Warum in beide Richtungen? Weil ich auch merke, dass es ein Anliegen des Papstes ist, wenn ich jetzt hineinschaue, warum möchte er dieses heilige Jahr? Dann ist die Antwort in der Nummer 3 sehr schön formuliert. Es soll eine Zeit der Gnade für die Kirche sein, erstens. Und zweitens, und helfen, das Zeugnis der Gläubigen zu stärken und wirkungsvoller zu machen. Also die eine Zielrichtung ist nach innen hin, für uns, dass wir als Kirche erneuert werden. Die andere Zielrichtung ist nach außen hin, unser Zeugnis für die Welt soll stärker werden. Ja? Und ich finde es irgendwie genial, gestern Abend haben wir hier beim Forum so einen Abend der Barmherzigkeit gehabt. Ja? Das ist toll, man müsste sowas eigentlich viel länger machen. Ein Tag der Barmherzigkeit, eine Woche der Barmherzigkeit, ein Monat, ach, warum nicht ein Jahr, ne? Und die Idee hat der Heilige Vater gehabt. Genau. Ich glaube, Sie verstehen, worauf es hinauskommt. Für den Papst ist die Barmherzigkeit nicht eine abstrakte Idee. Wenn man ihn sieht, wenn er mit Menschen ist, dann spürt man, wie er den Menschen nahe sein möchte. Und er spricht immer wieder von Berührung. Gott berührt. Zu den Priestern hat er einmal sehr eindrücklich gesprochen von der Salbung. Wir sind gesalbt, aber eben auch, wir sollen die Salbung Gottes auf das Volk Gottes legen und dass das Volk Gottes liebt, diese Salbung zu spüren. Das ist ganz interessant. Er spricht da sehr, sehr sinnlich in den Zeichen, ja? Und Jesus hat die Menschen berührt und er fragt sich, wie kann die Liebe Gottes berühren? Und deswegen das heilige Jahr für uns selber, dass wir uns von Jesus berühren lassen, aber eben auch, dass wir lernen, dass wir sozusagen hinausgerufen werden in diese Dynamik der Mission und eben auch andere berühren und sie zu Jesus führen. Und dazu ist natürlich auch die heilige Tür ein wunderbares Symbol. Am 8. Dezember wird die heilige Tür, diese heilige Pforte wird da geöffnet. Und damit beginnt das heilige Jahr. Ich erinnere mich, als das heilige Jahr 2000 begann, wissen Sie, wann die Tür geöffnet worden ist? Für mich war es ein ganz besonderer Tag. Muss ich Ihnen erzählen, weil es war die Christmette. Ja? Es ist halt so, dass in der Christmette beginnt irgendwie mein Geburtstag. Also ich habe den 25. Und da war es also mein 33. Geburtstag und dann hat der Papst die Tür geöffnet für das heilige Jahr. Und das Jahr 2000 habe ich gedacht, das ist jetzt eigentlich die Zeit, jetzt könnte er zurückkommen. Aber er kam noch nicht. Genau. Es ist ein beeindruckender Ritus. Die Tür, die ja zugemauert ist, befindet sich in Rom in diesem Portico, in dieser Vorhalle auf der rechten Seite, ist relativ neu gestaltet, 1950 wurde sie neu gestaltet. Das Interessante ist jetzt, da sind so viele Szenen aus dem Evangelium abgebildet und links oben beginnt es mit dem Sündenfall. Ja, den Sündenfall. Adam und Eva werden durch den Engel aus dem Paradies getrieben. Und gleich daneben ist die Verkündigung. Der Engel kommt zu Maria und verkündet die Geburt des Herrn. Das sind genau die beiden Texte, die wir am 8. Dezember auch in der Liturgie haben, wo es um den Sündenfall geht und wo es um die Verkündigung geht. Maria ist die Morgenröte des Heils und sie ist sozusagen die Pforte der Barmherzigkeit, durch die Jesus in die Welt tritt. Ja? Es gibt eine Tür, durch die Jesus hineintritt. Inkarnation, nennen wir das theologisch da, wo Christus Fleisch wird in Maria durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und es ist eine wunderbare Symbolik, denke ich auch, diese Tür. Warum ist diese Tür so wichtig? Wenn man darüber nachdenkt, warum gibt es eine heilige Tür? Ich finde es hochinteressant, dass Jesus sagt an einer Stelle im Evangelium, ich bin die Tür. Wir kennen natürlich alle das Gleichnis vom guten Hirten. Das gibt es ja in verschiedenen Weisen, bei den Synoptikern, das verlorene Schaf und der Hirt, der da hinterherläuft. Aber dann eben gibt es diese berühmte Rede des guten Hirten im Johannes 10, wo Jesus sagt, ich bin der gute Hirt, ich gebe mein Leben hin für die Schafe. Wo er sagt, die meinen kennen mich, ich kenne sie und sie hören auf meine Stimme und all diese Dinge. Und bevor Jesus vom Hirten spricht, spricht er vom Schafstall. Und er spricht vom Dieb und Räuber, ja, der da einbrechen möchte. Und dann sagt er, ich bin die Tür. Ich bin die Tür. Das finde ich sehr interessant. Was heißt es? Jesus ist der Zugang. Jesus schafft einen Zugang. Er ist der Zugang zum Vater. Er ist der Weg zum Vater. Ja. Er eröffnet eine Tür. Da können wir ein- und ausgehen und Weide finden, so heißt es. Die Tür ist ein Symbol des Zugangs. Jetzt überlegen Sie mal, warum sind Sie Christ? Warum glauben Sie an Gott? Ganz einfach deswegen, weil es Türen gegeben hat in Ihrem Leben. Irgendjemand war für Sie eine Tür, ein Zugang. Es sind Menschen. Und sozusagen die Einladung, die in dieser Tür steht, ist, wie sehr sind wir Tür für die anderen? Jesus kann erst Hirte sein, wenn wir durch die Tür gekommen sind. Jesus möchte Hirte eines jeden Menschen sein. Aber wenn Sie nicht die Tür finden, wenn da keine offene Tür ist, werden Sie auch den guten Hirten nicht finden, der sein Leben gibt. Und deswegen braucht es Türen. Und deswegen ist sozusagen die Frage an uns, ich drücke es mal mit diesen Worten so aus, dieses Anliegen des Papstes, sind wir Menschen der Tür, also eine offene Tür, oder sind wir ein Zaun? Ja? Wir dürfen eine Tür sein, eine Brücke, einen Zugang schaffen. Das ist es wirklich mal wert, so zu überlegen, welche Menschen haben mich in meinem Leben mit Gott weitergebracht? Und warum? Was hat mir geholfen? Wer und wodurch? Und dann zu fragen, wie kann ich selber eine Tür sein für andere? Und manchmal sagen es uns auch andere Leute und sagen, du danke, das war wichtig. Und manchmal sind es ganz kleine Sachen, ganz winzige Sachen, die eine Tür eröffnen. Jetzt das Beispiel habe ich gehört von einem slowakischen Priester, der ganz neu geweiht ist. Er hat seine erste Messe mit einem kranken Priester, ganz allein, nur er und dieser kranke Priester, der nicht mehr selber sprechen kann, gefeiert. Und es war für ihn ganz bewegend, so viel über diese Liebe zur Eucharistie dadurch geschenkt bekommen. Und dann hat er erzählt, ja, wir machen da einen Gottesdienst und nach dem Gottesdienst gehen wir raus und begrüßen die Leute. Und die Leute sind es nicht gewohnt, dass man ihnen die Hand gibt und dass man so auf sie zugeht. Wir sind so dankbar. Das habe ich übrigens auch gemerkt, als ich in Nürnberg in einer neuen Pfarrei angefangen habe, habe ich das auch so angefangen, einfach mich am Ende des Gottesdienstes an die Tür zu stellen, nicht in die Sakristei zu gehen, mich umzuziehen und nach 10 Minuten rauszukommen, wo dann vielleicht noch 5 Leute dastehen und der Rest ist dann schon abgezogen. So der harte Kern bleibt dann noch übrig irgendwie, ne? Wenn es nicht stürmt und schneit. Und da habe ich gemerkt, dass der neue Pfarrer macht das super, der begrüßt uns nach der Kirche. Ich denke, das ist doch etwas ganz Kleines, das ist doch eigentlich so selbstverständlich. Dann denke ich mir, aber das wird so wahrgenommen, diese kleine Geste. Ich habe in der Zeit in Rom die amerikanische Gemeinde kennengelernt. Da hat mich etwas ganz Einfaches beeindruckt. Wenn man in Santa Sabina zum Gottesdienst geht und dann hinausgehen möchte, ja, währenddessen also das Schlusslied ist und also der letzte Teil des Gottesdienstes ist, gibt es schon eine ganze Batterie von Kaffeemaschinen, die hinten irgendwo angeschaltet werden und dann wird dann der Kaffee gekocht und dann gibt es einen ganz einfachen Tisch und dann läuft man da vorbei und kann einen Kaffee haben und einen Cornetto und kann ganz einfach ins Gespräch kommen. Du gehst vielleicht einmal in die Gemeinde rein und wenn du nicht bewusst vorbeigehen möchtest, kannst du mit jemand für ein paar Minuten reden. Ich denke mir oft, in unseren Gemeinden, wie oft muss ich eigentlich zur Kirche gehen, bis mich mal jemand von der Gemeinde anspricht und sagt, ich habe noch gar nicht hier gesehen, wie schön, dass Sie da sind. Das meine ich mit Tür. Das sind manchmal ganz kleine Dinge. Wie sehr sind wir Tür? Das ist natürlich auch vielleicht ein Stück unserer Mentalität, wo wir sagen, wir sind, bei uns sagt man, wir sind Franken, sind da nicht so zugänglich oder so. Ja? Hier sagt man vielleicht, wir sind Bayern oder was auch immer. Ja? Die Frage ist, wie sehr gehen wir zu? Und ich merke immer, wenn man es tut, ist eine große Dankbarkeit, die einem da entgegenkommt. Also das ist vielleicht auch so eine Einladung, eben diese Tür auch zu sein. Und jetzt kommt noch ein Element dazu, zu dieser heiligen Tür, die am 8. Dezember geöffnet wird. Weil dieses Datum ist genau 50 Jahre, dass das Zweite Vatikanische Konzil zu einem Ende kam. Ja? Wir haben also da den Jahrestag der Beschließung des Zweiten Vatikanischen Konzils. Johannes der 23. hat es eröffnet, Paul der 6. hat es beschlossen. Und das ist für den Papst sehr, sehr wichtig, weil er dieses Vatikanische Konzil genau in dieser Dynamik sieht, wo er sagt, die Konzilsväter, sie wollten eben zu den Menschen ihrer Zeit in einer verständlicheren Weise von Gott sprechen. Mauern, die die Kirche allzu lange in einer privilegierten Festung eingeschlossen hatten, wurden eingerissen und die Zeit war gekommen, um das Evangelium auf neue Weise zu verkünden. Eine neue Etappe der immer anstehenden Evangelisierung hatte begonnen. So, das ist für ihn der Deutungsschlüssel, worum es geht beim Zweiten Vatikanischen Konzil. Wie kann das Evangelium die Menschen von heute erreichen? Und so zitiert er dann auch Johannes den 23. Wunderschöne Worte. Heute möchte die Braut Christi lieber das Heilmittel der Barmherzigkeit anwenden als die Waffen der Strenge. Die katholische Kirche, während sie durch dieses ökumenische Konzil die Leuchte der katholischen Glaubenswahrheit hochhält, will sich damit als eine sehr liebevolle und gütige und geduldige Mutter aller erweisen, voller Erbarmung und mit Wohlwollen für ihre Kinder, die von ihr getrennt sind. Das ist doch schön, ne? diese Sprache. Und das spürt man auch in seinen Reden, eine Sprache voller Liebe, voll Zärtlichkeit, voll Zuneigung zu den Menschen. Und er nimmt dann auch auf Paul den 6., den seligen Paul den 6. Bezug, der das Gleichnis des barmherzigen Samariters aufgreift, um die Spiritualität des Konzils auszudrücken, als Paradigma eben. Eine Woge der Zuneigung und der Wertschätzung für die moderne Welt ging von diesem Konzil aus. Ja, also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Dieser Impuls der Erneuerung soll also aufgegriffen werden und soll in der Kirche Frucht bringen. Ja, und jetzt möchte ich einfach ein paar Elemente auch nochmal so herausgreifen, die der Papst in seinem Schreiben ausdrückt, wie wir das auch leben können. Und bei ihm ist es so ein bisschen, das springt immer so ein bisschen hin und her zwischen den konkreten Schritten, zum Beispiel, ja, dass man eine Wallfahrt machen kann und dann schreibt er auch, wie wir selber uns bekehren können. Ja, das geht immer so ein bisschen hin und her. Seine Gedanken sind da sehr so ganz durchdrungen von diesem Leben, dass das, was wir nach außen hin tun, auch nach innen her stimmig sein muss. Das ist für ihn so ganz wichtig. Die Glaubwürdigkeit der Kirche ist genau dieses, dass wir mit ganzem Herzen leben und dass die Gesten, die wir tun, mit ganzem Herzen auch getragen sein sollen. Und er erklärt in einer sehr schönen Reflexion, deswegen möchte ich Ihnen auch einfach dieses Dokument mal ans Herz legen, so Grundzüge der Theologie der Barmherzigkeit. Barmherzigkeit walten zu lassen ist ein Wesensmerkmal Gottes. Gerade darin zeigt sich seine Allmacht. Zitiert hier Thomas von Aquin. Ein Wesensmerkmal Gottes ist nicht ein Zeichen von Schwäche. Ja? Naja. Ach, du bist doch zu gut für die Welt, wenn du da dir das alles so gefallen lässt. Das hört man so manchmal, wenn jemand in der Haltung der Barmherzigkeit oder Vergebung umgehen möchte. Es ist nicht ein Zeichen von Schwäche, sondern von etwas anderem, von der Stärke Gottes. Großer Gott, du offenbarst deine Macht vor allem im Erbarmen und im Verschonen. Ja, schön. Immer dann, das wird mir als Priester auch immer deutlich, wenn ich mit Menschen spreche, deren Herz verletzt ist durch Dinge, die für manchmal auch wirklich, wirklich schlimm sind, die Seele sehr belasten können. Ich merke, in dem Moment, wo wir einen Akt der Vergebung setzen, da bin ich nicht mehr Opfer, da bin ich frei. Der Akt der Vergebung ist ein Akt der Souveränität. Ich lasse mich durch das, was geschehen ist, nicht bestimmen, sondern ich erlaube Gott, dass er mein Leben bestimmt. Das ist der Schlüssel der Barmherzigkeit. So geht er aus Alte Testament, zitiert Psalmen, die wunderbar sind, Psalm 103. Gott, der all deine Schuld vergibt und all deine Gebrechen heilt, der dein Leben vor dem Untergang rettet, dich mit Huld und Erbarmen krönt. Er heilt die gebrochenen Herzen und verbindet die schmerzenden Wunden. Ein wunderbarer Text eben aus dem Psalmen. Im Buch Jesaja Kapitel 61, da gibt es eben diesen Text, der auch am Beginn des Heiligen Jahres vorgelesen worden ist. Ein Diakon hat ihn in der Heiligen Tür verkündet. Wir kennen diese Stelle, wo Jesus in Nazareth in die Synagoge geht und er öffnet die Buchrolle, ist ja kein Buch, wie wir es haben, seine Rolle. Und dort, wo die Rolle gerade sozusagen geöffnet wird von ihm, da ist genau diese Textspalte mit Jesaja 61, dieses Kapitel, wo es heißt, der Geist des Herrn ruht auf mir. Er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine frohe Botschaft bringe, dass ich ein Jahr der Gnade ausrufe. Und diesen wunderbaren Text aus Jesaja, den zitiert Jesus und er sagt dann an dieser Stelle, heute hat es sich erfüllt. Er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine frohe Botschaft bringe und alle heile, deren Herz zerbrochen ist, damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde, den Gefesselten die Befreiung, damit ich ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe. Und das ist sozusagen der Inhalt, das ist das große Programm eines jeden Heiligen Jahres. Es geht genau um diese Erfahrung, dass Gott Heilung schenkt, dass er heil macht, was zerbrochen ist, dass er in Freiheit setzt, ja, wo Ketten sind und dass er die Menschen berührt, wo sie diese Berührung der Liebe brauchen und sie zurückführt. Er nimmt dann Bezug auf Johannes Paul II. Mit der zweiten Enzyklika Dives in Misericordia. Also da geht es eben um die Barmherzigkeit. Und er schreibt da über die Dringlichkeit der Welt von heute, die Barmherzigkeit zu verkünden. Und Sie wissen ja, dass er auch Schwester Faustina heilig gesprochen hat und den Sonntag der Barmherzigkeit eingeführt hat. Und er ist gestorben am Vorabend des Sonntags der Barmherzigkeit. Das ist schon irgendwie erstaunlich. Für ihn war das ganz, ganz wichtig. Wenn man so seine Biografie auch kennt, hat er schon sehr früh diese Botschaft kennengelernt, hat verstanden, es geht darum, Christus bringt das Heil und er möchte es allen Menschen bringen. Und das ist auch eben in seinen Schriften sehr klar zu erkennen. Und so sagt also Papst Franziskus, dass wir den Auftrag haben, die Barmherzigkeit Gottes zu verkünden. Das pulsierende Herz des Evangeliums nennt er das. Es ist entscheidend für die Kirche und für die Glaubwürdigkeit ihrer Verkündigung, dass sie in erster Person die Barmherzigkeit lebt und bezeugt. Ihre Sprache und ihre Gesten müssen die Barmherzigkeit vermitteln und so in die Herzen der Menschen eindringen und sie herausfordern, den Weg zurück zum Vater einzuschlagen. Ihre Sprache und ihre Gesten sollen Gesten der Barmherzigkeit sein, sollen Barmherzigkeit in sich tragen. Scheinbar ganz wichtig zu sein. Im Herbst werden wir die Familiensynode haben und wir haben viele Diskussionen auch in der Gesellschaft mitbekommen, auch um die zerbrechliche Situation der Familien und auch des Umgangs der Kirche mit zerbrochenen Beziehungen oder Ehen und gescheiterten Ehen. Wie wir damit umgehen, ist, glaube ich, ganz wichtig. Und das ist eben, darauf legt, glaube ich, der Papst großen Wert, auf dieses Wie. Verstehen Sie, es geht nicht nur darum, was wir sagen, sondern wie wir es sagen. Bei der Frage, was ich sage, geht es um die Wahrheit, aber in das wie ich es sage, damit es angenommen werden kann, das ist die Frage der Liebe. Ja? Ich denke da an so kleine Geschichten wie die heilige Therese von Lisieux. Ja? Nur ein kleines Beispiel. Da gibt es also eine Schwester irgendwie, sie hat beschlossen, dieser Schwester zu helfen und die kann nicht mehr so richtig gut laufen. Ja? Jetzt nimmt sie die also so und führt sie und packt sie so halt hinter ihrem Gewand. Und wenn sie zu fest packt, dann wird sie sagen, ich kriege keine Luft mehr, du packst mich viel zu fest. Und wenn sie dann zu locker nimmt, dann sagt sie, du hältst mich ja gar nicht, ich fühle mich ganz unsicher. Ja? Die Frage der Liebe ist sozusagen genau dieses Maß, was jetzt richtig ist für die Person. Und eben wie ich Dinge sage, welche Geste ich setze, für den einen ist das eine richtig, für den anderen ist etwas anderes richtig und hilfreich. Ja? Und deswegen ist es so schön, wie der Papst darüber spricht und uns auch einlädt, genau in dieser, möchte ich sagen, in dieser Intelligenz des Herzens zu wachsen, in dieser Liebesfähigkeit zu wachsen. So sagt er, die erste Wahrheit der Kirche ist die Liebe Christi. Das ist alles in der Nummer 12, was ich jetzt da zitiert habe. Die Kirche macht sich zur Dienerin und Mittlerin dieser Liebe, die bis zur Vergebung und zur Selbsthingabe führt. Wo also die Kirche gegenwärtig ist, dort muss auch die Barmherzigkeit des Vaters sichtbar werden. In unseren Vereinen, Gemeinschaften, Vereinigungen und Bewegungen, das heißt überall, wo Christen sind, muss ein jeder Oasen der Barmherzigkeit vorfinden können. Schön, ne? Oasen der Barmherzigkeit. Dort, wo wir sind, sollten diese Oasen sein. Er sagt, dass wir eben die Kirche selber Mittlerin dieser Liebe ist, die bis zur Vergebung und Selbsthingabe führt. Und das gibt es wirklich in der Kirche. Und ich staune immer wieder, wir hören von vielen schrecklichen Dingen der Christenverfolgung. Ich erinnere mich aber auch an die ägyptischen Männer, die hingerichtet worden sind. Diese Bilder sind um die Welt gegangen. In diesen orangenen Anzügen mussten sie sich hinknien und haben den Namen von Jesus und Maria ausgerufen, bevor sie eben umgebracht worden sind. Und Angehörige, dann sehe ich ein Video von Angehörigen, die sich bedanken bei den Menschen der ISIS, die das gemacht haben, dass sie den Ton bei dem Video angelassen haben, dass sie hören konnten, dass sie eben Jesus Christus bekannt haben in ihrem Sterben. Der Bischof erzählt, dass er dieses Dorf besucht hat, wo die meisten dieser Männer herkommen, und er erzählt von diesem Glauben dieser Familien, dieser Mütter, die zum Teil zwei ihrer Söhne verloren haben. Und es ist so beeindruckend, da denke ich mir, das ist so ein Zeugnis des Glaubens, und das ist tatsächlich da. Es gibt diese Liebe, die so weit geht, die Vergebung, die so weit gehen kann. Es ist wichtig, dass wir diese Schätze auch entdecken. Die Barmherzigkeit ist lebendig in der Kirche. Sie wird gelebt und es sind Schätze, die wir auch wirklich auch anschauen dürfen, die wir betrachten dürfen. Und jetzt geht ein Schritt weiter. Dann spricht er plötzlich von der Pilgerfahrt, die Nummer 14. Da geht es um die Pilgerfahrt, ein besonderes Zeichen des Heiligen Jahres. Natürlich kann man da nach Rom fahren zum Beispiel, dort wo eine heilige Pforte ist. In den verschiedenen Diözesen sollen übrigens auch heilige Pforten geöffnet werden. Die Bischöfe sind eingeladen. Es kann die Kathedralkirche sein oder andere besonders herausgehobene Kirchen der Diözese. Und er sagt, ja, der Mensch selber ist Viator, ein Pilger auf der Straße nach dem ersehnten Ziel. Und so hilft also jegliche Pilgerfahrt genau dazu. Wir machen uns auf den Weg aus dem gewohnten Rahmen heraus, in einen neuen Rahmen hinein, um einfach wieder neu zurückzukommen. Das Ziel ist, eben mit Gott unterwegs zu sein. Wir brauchen das manchmal, ja, herauszukommen aus dem Alltäglichen, diesen Aufstieg zum Berg Tabor, ne? Und dann haben wir ein bisschen den Überblick über unser Leben. Und das ist auch heilsam für die Seele. Wallfahrten sind eben etwas ganz Heilsames. Und hier in Altötting spürt man das noch, dass das Bewusstsein sehr lebendig ist. Entdecken Sie auch eben diese großen Wallfahrtsorte, die es gibt. Aber es gibt manchmal auch ganz kleine Wallfahrtsorte, die gar nicht so weit sind, die manchmal so einen kleinen, so zwischendurch so eine kleine Wallfahrt ermöglichen, die die Seele erfrischt, erneuert und uns wieder neu auch ausrichtet. Und das ist eben interessant. Mitten in diesem schreibt er dann Folgendes. Unser Herr Jesus Christus gibt uns die einzelnen Schritte für diese Pilgerreise vor, damit wir das Ziel erreichen. Und jetzt wird es ganz persönlich wieder. Und er zitiert, richtet nicht, dann werdet auch ihr nicht gerichtet werden. Verurteilt nicht, dann werdet auch ihr nicht verurteilt werden. Erlasst einander die Schuld, dann wird auch euch die Schuld erlassen werden. In reichem, vollen, gehäuften, überfließenden Maß wird man euch beschenken. Er sagt also vor allem, dass wir nicht richten und nicht verurteilen sollen. Wer sich nicht dem Gericht Gottes ausliefern will, darf sich nicht zum Richter seines eigenen Bruders machen. Der Mensch bleibt in seinem Urteil in der Tat an der Oberfläche. Der Vater dagegen sieht das bis ins Innerste. Wie viel Übel richten Worte an, wenn sie von Neid und Eifersucht bestimmt sind. Schlecht über den abwesenden Bruder, die abwesende Schwester zu sprechen, heißt so viel wie diese in ein schlechtes Licht rücken, ihren Ruf zu schädigen und sie dem Gerede auszusetzen. Nicht zu urteilen und nicht zu verurteilen bedeutet daher im Positiven, das Gute in einer jeden Person wahrzunehmen. Es ist so ganz konkret, gell? Ganz konkret. Ich denke mal oft, wenn unsere christlichen Gemeinschaften genau dieses tun würden, einfach mal in all unseren Gesprächen nur das wegstreichen, wo wir über einen abwesenden Bruder etwas Negatives sagen. Es werden plötzlich eine ganze Reihe von Worten wegfallen. über was reden wir jetzt? Ich glaube, es wäre so heilsam. Da kommt dann Sauerstoff hinein. Und wir spüren das auch. Wir spüren, dass das etwas Schweres erzeugt, wenn solche Dinge geredet werden. Also ich finde es sehr schön, dass er genau dieses hier auch benennt. In einer Predigt Wochentags in der Messe hat er das nochmal viel krasser auch formuliert und hat so verschiedene Weisen genau dargestellt, wie wir da mit dem Bruder lieblos umgehen und hat davon gesprochen, dass wir dem anderen bei lebendigem Leib die Haut abziehen. So hat er es formuliert. Krasses Bild, aber manchmal stimmt es auch, dass wir tatsächlich durch Worte Schaden anrichten können. Also die Barmherzigkeit eben ist auch dieses Nicht-Richten. Nicht beschuldigen, ich sag's mal so, nicht schlecht reden über andere. Wenn jemand gerade nicht da ist, nicht schlecht reden, sondern diese Güte auch weitertragen. Das Gute in jeder Person wahrnehmen. Und dann sagt er eben auch, der Vater sieht eben mehr als wir. Barmherzig wie der Vater ist also das Leitwort. Und jetzt kommen wir zu Nummer 15. Da sagt er etwas ganz, ich denke, für ihn ganz, ganz Wesentliches für dieses heilige Jahr. Wenn er sagt, wir sollen unsere Herzen öffnen für alle, die an den unterschiedlichsten existenziellen Peripherien leben, die die moderne Welt oft in dramatischer Weise hervorbringt. Wie viele prekäre Situationen und wie viel Leid gibt es in der Welt? Wie viele Wunden sind in das Fleisch so vieler Menschen gerissen, die keine Stimme mehr haben, weil ihr Schrei aufgrund der Teilnahmslosigkeit der reichen Völker schwach geworden oder gar ganz verstummt ist. In diesem Jubiläum ist die Kirche noch mehr aufgerufen, diese Wunden zu behandeln, sie mit dem Öl des Trostes zu lindern, sie mit der Barmherzigkeit zu verbinden, sie mit der geschuldeten Solidarität und Achtung zu heilen. Das ist ein Anliegen für ihn, genau die an der Peripherie am Rand sind, die Vergessenen. Ja, so ging er nach Lampedusa und hat damit ein Thema in das Bewusstsein geholt, das später in den Medien ganz groß da war, aber er war schon vorher da. Ich glaube, das Genie der Barmherzigkeit im Herzen ist genau, dorthin zu gehen, wo es brennt, bevor es die anderen merken, bevor es ganz dramatisch wird. Und das spürt man beim Papst. Er hat ein Gespür dafür, wo die Not am größten ist, und dort geht er hin. Und er möchte uns das weitergeben, weil er nicht überall hingehen kann, weil er nicht an jeder Situation sein kann. Jesus schickte Jünger aus in die Dörfer, in die er selbst gehen möchte. Und es geht darum, dass wir selber anfangen zu spüren, wo ist denn die Not so groß? Wo ist einer an der Peripherie? Wo steht einer am Rand und hat eben keinen Gesprächspartner? Oder wo ist einer allein gelassen? dieses Gespür zu entwickeln für die Menschen und auf sie zuzugehen. Und so sagt er, öffnen wir unsere Augen, um das Elend dieser Welt zu sehen. Die Wunden so vieler Brüder und Schwestern. Und jetzt kommt das, was ich meine mit diesem sehr Sinnlichen. Er sagt, unsere Hände mögen ihre Hände erfassen und sie an uns heranziehen, damit sie die Wärme unserer Gegenwart, unserer Freundschaft und unserer Brüderlichkeit verspüren. Damit sie die Wärme unserer Gegenwart, unserer Freundschaft und unserer Brüderlichkeit verspüren. Ja, glaube ich daran, dass jemand anders sich erwärmen kann an unserer Freundschaft. An der Freundschaft, an unserer Nähe in unseren Gemeinden, dort, wo wir leben. Ja? Dass das etwas sein kann, was ihn aufrichten kann. Scheint mir ganz wichtig zu sein. Und so lädt er ein, und das gebe ich Ihnen auch mit als Hausaufgabe, nachzudenken, wie wir das leben können, und zwar die leiblichen Werke und die geistigen Werke der Barmherzigkeit. Da gibt es jeweils 7. Wer kennt sie? Ja, ich sehe. Ich glaube, früher hat man das mal gelernt im Religionsunterricht, das kommt aber heute nicht mehr so vor. Ich möchte sie mal aufzählen, die 7 leiblichen Werke der Barmherzigkeit und die 7 geistigen Werke der Barmherzigkeit. Das bricht so ein bisschen runter, ganz konkret, was das sein können. Hungrige speisen, Durstigen zu trinken geben, Nackte begleiten, Fremde aufnehmen, Kranke pflegen, Gefangene besuchen und die Toten begraben. Und vergessen wir auch nicht die geistigen Werke der Barmherzigkeit, den Zweifelnden Recht raten, die Unwissenden lehren, die Sünder zurechtweisen, die Betrübten trösten, Beleidigungen verzeihen, die Lästigen geduldig ertragen und für die Lebenden und Verstorbenen zu Gott beten. Das ist für jeden was dabei, habe ich einen Eindruck. So. Schon toll. Also ich finde das ganz, ganz, ganz konkret. Es ist ganz schön, dass er uns daran erinnert. Gehört so viel dazu. Wir haben eben Bedürfnisse des Leibes, aber auch Bedürfnisse der Seele. Und diese Bedürfnisse im anderen zu erkennen und darin auch zu antworten in der Weise, wie wir es können. Und so fragt er eben, oder sagt er uns, wir können uns eben nicht entziehen, den Worten des Herrn, haben wir dem Hungrigen zu essen gegeben und dem Durstigen zu trinken. So werden wir eben gefragt werden. Waren wir fähig, die Unwissenheit zu besiegen, in der Millionen Menschen leben, besonders die Kinder, denen es an notwendiger Hilfe fehlt, um der Armut entrissen zu werden? Waren wir denen nahe, die einsam und bekümmert sind? Haben wir denen vergeben, die uns beleidigt haben und jede Art von Groll und Zorn oder Hass abgewehrt, die zur Gewalt führen? Hatten wir Geduld nach dem Beispiel Gottes, der selbst so geduldig mit uns ist? Und schlussendlich haben wir unsere Schwestern und Brüder im Gebet dem Herrn anvertraut. Das ist eine schöne Gewissenserforschung, ne? Jetzt waren Sie schon beim Beichten, sowas. Naja, vielleicht Anregung für die nächste Beichte. Das ist ganz wichtig. Ich glaube, dass uns diese Texte wach machen können. Darum geht es mir auch. Auch wenn jetzt der Nachmittag nicht so zur körperlichen Wachheit einlädt, ist es wichtig, unsere Seele wach zu halten. Und deswegen brauchen wir diese Impulse. Diesen Impuls nehmen Sie heute ein bisschen mit. Ich weiß nicht, wie lange das in Ihnen bleibt. Deswegen nehmen Sie den Text auch mal zur Hand und lesen es und fragen Sie Jesus, was ist das, was ich tun soll? Wie kann ich es konkret leben? Ich gebe jetzt noch ein paar andere Ideen, die auch noch drinstehen in diesem Dokument. Ich hoffe, dass Sie noch können. Es wird nicht mehr so lang werden, wir kommen jetzt so langsam zum Ende. Er spricht natürlich über die Fastenzeit. Die Fastenzeit ist die Zeit der Bekehrung, die Zeit, wo wir die Barmherzigkeit Gottes in Fülle schöpfen sollen. Und da hat er eine Initiative ins Leben gerufen, die nennt sich 24 Stunden für den Herrn. Wer kennt sie? Einige kennen sie, aber nicht viele. Die gab es schon dieses Jahr. Und zwar ist sie am Freitag und Samstag vor dem 4. Fastensonntag wird sie gefeiert. Und er möchte gern, dass es verstärkt wird. Viele Menschen suchen erneut das Sakrament der Versöhnung, darunter viele Jugendliche. Es soll also so ein Moment sein, wo viel Gebet ist in dem Verein und wo auch tatsächlich die Möglichkeit ist, so die Abende Barmherzigkeit zu machen. Diese 24 Stunden für den Herrn. Dann spricht er zu den Beichtvätern. Sehe hier einen Mitbruder. Wir sind 2 Priester hier im Raum, aber ich möchte ihn trotzdem vorlesen, weil ich finde es total schön, was er da uns Priester ans Herz legt, weil es, denke ich, auch für Sie, für uns alle eigentlich eine Weise ist, wie die Kirche die Beichte sieht. Manchmal spreche ich mit Menschen, die sagen, ach, Beichte, das ist nichts für mich, ich habe da mal so diese und jene Erfahrung gemacht oder der Priester hat mir das und jenes gesagt. Und ja, was möchte denn eigentlich die Kirche geben durch dieses Sakrament? Und es wird hier wunderbar ausgedrückt. Ich werde nicht müde zu wiederholen, dass die Beichtväter ein wahres Zeichen der göttlichen Barmherzigkeit sein sollen. Beichtvater ist man nicht einfach so. Man wird es. Und zwar besonders dadurch, dass wir zunächst für uns selbst bußfertig Vergebung suchen. Schön, ne? Ja, man wird es. Wir lernen Barmherzigkeit. Auch ein Priester lernt das. Das lernt man nicht dadurch, dass man einfach sein Diplom in Theologie gemacht hat. Damit ist man noch nicht barmherzig geworden. Damit hat man vielleicht etwas verstanden. Aber Sie verstehen, was ich meine. Es muss immer ins Herz fallen. Das ist sein Anliegen. Wie geht's ins Herz hinein? Die längste Pilgerreise kennen Sie ja, ne? Vom Kopf ins Herz. Diese 30 Zentimeter. Vergessen wir nie, dass Beichtvater zu sein bedeutet, an der Sendung Jesu teilzuhaben und ein greifbares Zeichen der bleibenden göttlichen Liebe zu sein, die verzeiht und rettet. Wir haben die Gabe des Heiligen Geistes empfangen, um Sünden zu vergeben. Dafür sind wir verantwortlich. Wir sind nicht Herren dieses Sakramentes, sondern treue Verwalter der Vergebung Gottes. Jeder Beichtvater soll die Gläubigen aufnehmen, wie der Vater im Gleichnis den verlorenen Sohn. Es ist ein Vater, der dem Sohn entgegenkommt, obwohl dieser ja seine Güte verschwendet hat. Die Beichtväter sollen den reumütigen Sohn, der nach Hause kommt, umarmen und ihre Freude darüber zum Ausdruck bringen, dass sie ihn wiedergefunden haben. Sie werden auch nicht müde, zum anderen Sohn zu gehen, der draußen geblieben ist und dem es nicht gelingt, sich zu freuen. Ihm erklären sie, dass sein hartes Urteil ungerecht ist und dass es vor der grenzenlosen Barmherzigkeit des Vaters nicht bestehen kann. Sie stellen keine aufdringlichen Fragen, vielmehr unterbrechen sie, wie der Vater im Gleichnis, die vorbereitete Rede des verlorenen Sohnes. Schön, ne? Finde ich ganz interessant. Es geht darum, eben Zeichen der Barmherzigkeit zu sein. Sprich dann auch, dass Missionare der Barmherzigkeit entsendet werden im Heiligen Jahr, die auch die Vollmacht haben, bestimmte Sünden loszusprechen, die dem apostolischen Stuhl vorbehalten sind. Bestimmte Dinge, die eben so schwerwiegend sind, dass sie eben nicht den normalen Priester als in seiner Vollmacht gegeben sind, loszusprechen, sondern eben vom apostolischen Stuhl. Und die werden eben auch ausgesandt, dort, wo es zum Beispiel um den Missbrauch von Sakramenten geht und solchen Dingen. Und in dem Zusammenhang sagt er auch, wir sollen Volksmissionen machen. Gab es früher sehr relativ viele auch. Mein Onkel war Redemptorist und die sind dann immer auch durch die verschiedenen Städte gezogen. Mit der Schulen der Mission haben wir auch immer wieder diese Missionen gemacht. Ich habe auch den Eindruck, dass das ein bisschen in unserem Land eingeschlafen ist. Wie viele Dinge, gute Dinge passieren da. Können Türen geöffnet werden für Menschen, die eben schon lange nicht mehr den Weg zur Kirche gefunden haben. Zu manchem Pfarrer gehört, wenn wir da mit der Evangelisationsschule in eine Stadt gekommen sind, dann gesagt, ja, mein Traum war immer, ich wollte in jede Familie gehen und konnte das nicht, weil einfach die Pfarrei zu groß ist. Und jetzt gehen dann sozusagen die Mitarbeiter der Mission in jeden Haushalt und laden ein. Und er hat sich mitgefreut, dass das jetzt nun möglich ist. Und ja, er lädt dann natürlich auch ein zur Umkehr. Er wendet sich übrigens auch an kriminelle Vereinigungen, an die Mafia, wendet er sich. Ja, und ganz klare Worte, wo er sagt, dass es wichtig ist, umzukehren. Er spricht von der Mutter der Barmherzigkeit, damit schließt er dann auch. Sind viele wunderbare Gedanken. Ich hoffe, dass es jetzt so ein kleiner Anstoß ist, darüber nachzudenken. Ich habe jetzt einfach mal mit vollen Händen die Samen ausgestreut, ja, und hoffe, dass das eine oder andere Samenkorn in Ihrem Herzen ist und lassen Sie es tief reinfallen. Und ich hoffe, dass es Frucht bringt für uns selbst, dass wir Menschen der Barmherzigkeit werden, die Barmherzigkeit aufnehmen, dann aber auch weitergeben. Also dieses zu lernen, Missionar der Barmherzigkeit selber zu werden. Wie können wir diese Berührung Gottes, diese liebende Berührung Gottes, diese ausgestreckte Hand Gottes sein? Eine Tür sein für andere, nicht ein Zaun, eine Tür, wo andere hineinkommen und dadurch auch Heilung finden. Ach ja, eine Sache, ich habe es jetzt noch nicht erwähnt. Natürlich gehört zum Heiligen Jahr auch der Ablass dazu, den Papst Franziskus auch erwähnt. Ich kann das jetzt nicht in der Ausführlichkeit erklären, was dieser Ablass ist. So manche haben da so ihre Schwierigkeiten. Ich möchte nur einen Schlüssel für mich des Verstehens geben oder zwei Schlüssel des Verstehens. In der Beichte schenkt der Herr wirklich Vergebung. Ja? Er schenkt Vergebung. Ja? Und wenn ich den Herrn sage, bitte verzeih mir dieses oder jenes und Jesus verzeiht. Ja? Und wenn ich die Fensterscheibe kaputt gemacht habe, er verzeiht, dass sie kaputtgeschlagen worden ist. Aber die Scheibe ist nach der Beichte leider noch kaputt. Das heißt, unser Handeln hat immer eine Konsequenz. Ja? Auch das Böse hat eine Konsequenz und möchte geheilt werden. Möchte wieder gut gemacht werden. Schönes Wort, wieder gut machen. Also Gott möchte es verwandeln. Und jede Eucharistie ist so dieser Verwandlungsprozess. Ja, wir werden in diesen Prozess hineingenommen und durch dieses Leben der Kirche. Und der Ablass sagt sozusagen, dass die Folgen des Bösen, die noch so an uns haften, zum einen, dass sie mit hineingenommen werden sollen. Also am Ende unseres Lebens sollen wir einfach mal so vor Gott stehen, dass das, was so an uns Negatives gehaftet hat, dass das verwandelt ist und dass wir durch und durch liebende Menschen geworden sind. Das ist das Ziel. Und deswegen gibt es auch hier auf Erden so einen Reinigungsprozess, ja, Purgatorium, Reinigungsort. Das ist nicht erst nachher. Das nachher ist sozusagen das Nachsitzen, wenn wir es hier noch nicht ganz so geschafft haben. Ja, es ist so. Die Katharina von Genua, die Theologin des Fegefeuers, können wir so sagen. Die Kirche lehrt es eben so, dass hier auf dieser Welt Reinigung geschehen soll. Aber dort, wo es noch nicht vollendet ist, wird es auch sozusagen nochmal vollendet in der anderen Welt. Das ist dieser Reinigungsprozess. Wir brauchen Reinigung. Und da kommt diese Gnade des Ablasses hinein, wo wir uns verbinden mit der Kirche in dieser Solidarität. Ja, wir helfen einander, ja, dass wir wieder ganz gereinigt werden. Und deswegen gehört auch dieses dazu. Ich habe mal ein sehr schönes Zeugnis gehört von einem Mann, der im Gefängnis arbeitet und der zu einer bestimmten Abteilung im Gefängnis war verantwortlich und hat sich gefragt, was mache ich im Heiligen Jahr? Und dann hat er angefangen für seine Insassen im Gefängnis, für einen nach dem anderen, so einen Ablass sozusagen zu erbitten. Und es hat sich so einiges geändert, natürlich in diesem Blick von ihm auf diese Menschen, aber er hat dazu erzählt, es ist etwas, ein großartiges Beispiel eigentlich, ja, diese Fürbitte für andere, dass etwas wieder gut wird. Inzwischen hat er die Verantwortung für dieses ganze Gefängnis übernommen. Das ist irgendwie war beeindruckend zu hören. Für mich eine Inspiration. Wir sollen auch und wir dürfen füreinander Zeichen und Werkzeug des Heils sein. Damit möchte ich jetzt auch schließen. Ich glaube, Sie haben verstanden, was ein bisschen dieses Grundanliegen war, auch so ein bisschen rüberzubringen. Es ist etwas für uns, aber auch, dass wir fruchtbar werden für die anderen. Ja, genau. Also der Titel heißt Misericordiae Vultus, Verkündigungsbulle von Papst Franziskus zum außerordentlichen Jubiläum der Barmherzigkeit. Man kann das bestellen bei der Deutschen Bischofskonferenz. Auf der Webseite geht es ganz einfach. Es gibt aber auch in den Buchhandlungen verschiedene Ausgaben, auch anderer Art, die man da kaufen kann. Und vielleicht auch hier bei uns beim Bücherstand. Man kann es sich natürlich auch downloaden als PDF, für die, die es gern elektronisch haben. Ja, so möchte ich jetzt gern schließen mit einem Ave Maria, dass wir Maria bitten, dass sie uns hilft, ja, Christus zu empfangen, der für uns Pforte der Barmherzigkeit ist, der Tür ist und der für uns diese Tür geworden ist und dass er uns hilft, den Menschen diese offene Tür auch zu zeigen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade.
Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen.
Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag und ein gesegnetes Wochenende.
Das war ein Vortrag von Pfarrer Markus Witterl von der Gemeinschaft Emanuel. Ein Vortrag, den er beim Forum der Gemeinschaft in Altötting gehalten hat. Eine Vorbereitung auf das Heilige Jahr der Barmherzigkeit, das am 8. Dezember eröffnet wird. Wenn Sie das Schreiben von Papst Franziskus genauer lesen möchten, Sie finden einen Link dazu im Informationsfeld dieser Sendung auf unserer Homepage www.horeb.org. Da können Sie sich auch die Sendung herunterladen in unserem Download- und Podcast-Angebot. Noch einmal die Homepage www.horeb.org. Wenn Sie lieber eine CD haben wollen, dann müssen Sie sich diesmal an einen anderen Anbieter wenden, der die Vorträge vom Forum der Gemeinschaft vertreibt. Angaben dazu finden Sie im Informationsfeld zu dieser Sendung. Noch eine gute Vorbereitung auf das heilige Jahr wünscht Ihnen Marion Kuhl.